ganz vorne geschissen, guten Morgen, in der Runde. Hier ist der ein oder andere, weil wer mich doch nicht kennt, deshalb sage ich kurz meinen Namen. Ich heiße Franz Jürgens und kümmere mich im Meerbusch Land um die Angelegenheiten der Meerbuscher CDU. Heute haben wir hier einen sogenannten kommunalpolitischen Durchschauen, der üblicherweise in Land ist. Wir haben aber überlegt, dass wir auch einmal, wie man hier im Rheinland sagt, über die Dörfer ziehen. Und heute ist der erste Tag, wo wir diese Veranstaltung, die drei, viermal im Jahr stattfindet, in Bericht haben. Bevor wir einsteigen, möchte ich allerdings die Pflicht genügen, unseren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Werner Lambert begrüßen. Stellvertretenden Bürgermeister Leo
Jürgen. Das ist
ein Forstlandwirte hier aus dem Mittelschen Norden, aber auch einen aus Großbad, zwei aus Großbad, das sehe ich erst jetzt.
Das ist auch
und viele Damen und Herren aus dem Stadtrat, aber auch Freunde, die sich für Natur und Umwelt besonders interessieren. Hier zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben hier mit Harald von Kranstein einen Experten aus den eigenen Reihen, der uns zum Thema Bio, Öko, Tierwohl lebe, was ist das und was bedeutet dies? Ein Thema, was die CDU gemeinhin nicht besetzt, aber in der Gesellschaft natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Und diesen Zustand wollen wir auch für die CDU mit dieser Veranstaltung vertiefen. Insofern, Harald, machen wir es knapp, wir sind schon 5 Minuten zu spät. Alle wollen um 13 Uhr am Mittagstisch zu Hause sitzen. Legt bitte los.
Ja, lieber Franz, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hierhin gekommen sind, um zuzuhören. Wahrscheinlich haben Sie alle schon eine Meinung. In den letzten Jahren viel über Bio gelesen und dennoch noch einige Fragen. Und das finde ich gut, dass Sie da hier sind und ich hoffe, ich kann Ihnen antworten. Und wenn mal eine Folie oder irgendwas, was ich sage, missverständlich ist oder zu Fragen Anlass gibt, dann fragen Sie bitte sofort, wir haben Zeit. Die Folien alleine würden, glaube ich, nur für eine gute halbe Stunde, 40 Minuten reichen, aber wir haben ja deutlich mehr Zeit. Zu meiner Person, ich bin Biologe und habe viele Jahre an der Uni geforscht, um Technologien zu entwickeln, um Abwässer zu reinigen. Und dann hatte ich irgendwann die Nase voll von der universitären Forschung, weil mir da der Anwendungsbezug fehlte. Und ich kehrte nach Deutschland zurück, das war vor 12 Jahren. Ich kaufte einen Resthof in dem Brockhof in Ilberich. Und kriegte von meinem Bruder die ersten Hühner geschenkt. Und weil dort auf dem Hof schon ein Althektar war, schaute ich dem über die Schulter und legte mir auch die ersten Bienenvölker zu. Das ist alles ein bisschen größer geworden. Mittlerweile habe ich, glaube ich, so, was wenn es 20, 30 Bienenvölker, 60, 70 Legehennen, jedes Jahr so 50 Mastgänse und eine größere Marmeladenproduktion aus eigenen Früchten. Ich bin kein wirklicher Bauer. Ich bin ein Biologe, der halt durch die Umgebung geprägt auf dem Hof nun auch Landwirtschaft betreibt. Und eine Zeit lang dachte ich, dadurch, dass ich ja Biologe bin, ist ja per se das, was ich mache, auch biologisch. Und dass ich dann also Bio-Eier produziere und Bio-Honig und so weiter, bis ich mich dann mit den ganzen Regularien vertraut gemacht habe und festgestellt habe, dass das nicht so ist. Steigen wir gleich ein. Hier ist ein typischer Prospekt. Eben von Süd. Und man muss ja mittlerweile wie auf Internetseiten ziemlich genau hingucken, um so die für einen relevanten Informationen von den irrelevanten Informationen zu trennen. Und hier gibt es jetzt schon eine Auswahl von verschiedenen Labels. Hier vegan, hier die ersten Tierwohl-Label, darunter sind noch 2 kleine und hier 2 Aufkleber zu Bio. Was ist das? So, hier eine Übersicht vom BUND, die da schon mal ganz hilfreich ist. Ich gehe jetzt nicht alle durch, nur die, die wir eben gesehen haben. Also einmal die wichtigsten für heute für den Vortrag zu Bio. Das ist das ursprüngliche Label, das wir schon seit 18 Jahren in Deutschland haben für Bioprodukte. Die mit dem EU-Bio-Siegel gekennzeichneten Lebensmittel dürfen nicht zur Konservierung bestrahlt worden sein, nicht mit oder durch gentechnisch veränderte Organismen erzeugt worden sein. Es darf keine synthetischen Pflanzenschutzmittel gegeben haben im Anbau. Nicht synthetische, andere klassische biologische Pflanzenschutzmittel allerdings sehr wohl. Und in Ausnahmesituationen, dann darf man auch in Ausnahmefällen auch diese synthetischen Pflanzenschutzmittel verwenden. Es darf kein Kunstdünger eingesetzt werden, sondern nur der auf den Betrieb anfallende Dünger, Wirtschaftsdünger oder besser noch mit dem Fruchtwechsel, in dem Leguminosen zum Beispiel angebaut werden, das dann auf natürliche Weise Stickstoff fixiert wird. So, dann sind hier noch weitere kleinere Nebenbestimmungen. Für mich persönlich ist aber wichtig, dass es halt eine große Vielfalt in den Fruchtfolgen gibt. Das ist gut für die Artenvielfalt auf dem Acker, macht aber auch viel Arbeit. Und eine Vorgabe für Mindeststallflächen und Mindestfreiflächen. So, dazu noch, die Tiere sind auch mit ökologisch produzierten Futtermitteln ohne Zusatz von Antibiotika und Leistungsförderern zu füttern. Das ist, man kann über jeden Punkt trefflich diskutieren. Das können wir gleich auch gerne im Anschluss machen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Strecke schaffen. So, was weniger bekannt ist unter dem Bio-Siegel, dass auch einige synthetische Pestizide im Rahmen des sogenannten Notfallzulassungsverfahrens für den Biolandbau genehmigt worden sind, darunter auch bienengefährliche Pestizide für den Obstbau. Es gibt auch in biologischen Produkten Rutschdämmer-Pestiziden. Und da stellte sich vor allem der Bundesverband Naturkost Naturwaren, die als Großhändler vertreiben, dann die Frage, was ist zu viel, und haben einen Orientierungswert festgelegt von diesen 0,01 Milligramm pro Kilogramm. Der ist aber weitestgehend identisch mit dem, was auch für konventionelle Lebensmittel der Richtwert gilt. Es gibt nur eben ganz seltenen Ausnahmefällen, wo man einen Rutschstand hat, wo man weiß, der ist nach dem aktuellen Wissensstand vollkommen harmlos für den Körper, für die Gesundheit. Da gibt es auch höhere Werte als diese 0,01. Aber gleichwohl, für wen das wichtig ist, Bio-Lebensmittel enthalten im Schnitt deutlich weniger Rutschstellen von Pflanzenschutzmitteln als konventionell erzeugte Lebensmittel. Dafür aber auch häufig mehr sekundäre Pflanzenstoffe und pilzliche Toxine. Was nicht so gerne an die große Glocke gehängt wird, aber was ich persönlich sehr pragmatisch fand, letztes Jahr durften auch biologisch wirtschaftende Betriebe auch konventionell erzeugtes Futter einsetzen. Es wurde immer nur gebeten, bitte hängt das nicht an die große Glocke. Aber warum sollen die Tiere leiden, nur weil er jetzt mal ein Notfall ist? Ja, und das halt nicht ausreichend ökologisch produziertes Heu gibt für die Tiere. Also vielleicht summa summarum, noch kein summa summarum. Gehen wir lieber noch einmal eine Stufe weiter zu dem Tierwohl-Label, über das ich auch sprechen wollte. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat bisher nur eins vorgestellt. Hier unten zum Fach, kann leider nichts erkennen in der Darstellung. Vorschläge für Mindestflächen für die Schweinehaltung. Und das soll kommen in erstmal der gesetzliche Mindeststandard und dann drei Stufen, wo die Schweine mehr Platz haben pro Tier, die Ferkel mehr Zeit bei der Mutter haben. Und auch beispielsweise die Schwänze dann entweder nur mit Betäubung kopiert werden dürfen oder gar nicht mehr kopiert werden dürfen. Auch die Transportzeit wird vom gesetzlichen Mindeststandard von 24 Stunden in den verschiedenen Stufen der Tierwohlstufen auf 8 Stunden reduziert. Nun, das ist aber noch nicht offiziell. Aber da hat die Privatwirtschaft schon einen Schritt gemacht und die sogenannte Initiative Tierwohl ins Leben gerufen. Da sind eigentlich alle großen Discounter und Lebensmittelketten von Aldi über Lidl enthalten. Und die haben 4 Stufen, also wobei die Stufe 1 eigentlich nur der gesetzliche Mindeststandard ist. Stufen 2 und 3, die ein bisschen mehr Platz und Abwechslung bieten, mehr Tierwohl. Und die Stufe 4 würde den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Das funktioniert so, dass dann der Kunde kauft im Supermarkt ein, ich glaube wenige Cent, 6 Cent im Moment Leute, pro Kilogramm des Schweinefleisches, gehen an die Initiative und die verteilt das dann an die teilnehmenden Landwirte und das Ganze wird dann von unseren Auditoren auch noch überprüft, dass das dann auch alles richtig macht. Ich habe jetzt auch in diesem Aldi-Prospekt nicht erkennen können, welche Tierwohlstufe das war. Es hätte ja auch Tierwohlstufe 1 sein können. Also von daher, da fühle ich mich verschaukelt von dem Prospekt und die Initiative, die groß vorgestellt wurde. Bei mir persönlich, dass es wichtig ist, dass auch auf das Tierwohl geachtet wird in der Landwirtschaft. Und dann achte ich darauf. Wer hat das denn im Hinterkopf, die Feinheiten eines Labels, wenn er einkaufen geht? Dann weiß er nur, Tierwohl-Label ist eigentlich eine gute Sache, sieht es im Prospekt oder sieht es auf der Packung und greift zu. Also ich glaube, da muss entweder der Verbraucher oder ansonsten von der Zivilgesellschaft, von der Politik nachgesteuert werden. Zum Bioanbau in Deutschland. Es ist nicht viel. Auch wird in den letzten Jahren stetig gewachsen. Bioanteil in der Landwirtschaft betrifft 7,5% aller Flächen, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Sehr wenig bei Getreide beispielsweise und Kartoffeln, aber schon 10% bei Gemüse, 12% von Grünland und insgesamt 10% der Betriebe. Aber insgesamt sind es nur 6% vom Umsatz der Lebensmittel, obwohl höhere Preise aufgerufen werden und in dem Umsatz dann auch noch zunehmende Importe enthalten sind. Sodass sich dann erstmal die Frage stellt, wenn es doch so viele Flächen sind und so viele Betriebe, die teilnehmen, aber dann auch der Umsatz zu wenig ist, ist das eine Qualitätsfrage? Ist Qualität dann einfach teurer oder ist es ineffizienter? Ich beantworte die Frage jetzt erstmal noch nicht. Geh weiter. So, ein Ansatz für die Erklärung ist, der hohe Grünlandanteil begünstigt die biologische Landwirtschaft. Wir haben dann eine eigene Futterproduktion für die eigenen Tiere, das begünstigt geschlossene Nährstoffkreisläufe und dann kommt man ohne den dort verbotenen Kunstdünger aus. So, diese Freilandhaltung und Grünland, das begünstigt dann Rinderhaltung. Aber nicht zum Beispiel Schweinehaltung. Deswegen findet man hier sehr viel mehr Bio-Rindfleisch als beispielsweise Bio-Schweinefleisch. Beim Gemüse haben wir diesen hohen, relativ höheren Bio-Anteil. Nicht bei allen Gemüsen. Wir haben viele Bio-Möhren, Kohl, Hülsenfrüchte, Pastinaken. Das sind alles Früchte, da kommt es nicht so ganz auf die Optik an. Weil die Optik ist im Biolandbau, wo nicht so gezielt gedüngt werden kann und auch keine synthetischen Pestizide, Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden können, ist die Optik ein Problem. Die Äpfel haben eher mal Schorf. Das wären ansonsten B-Ware, wären es konventionelle Produkte. Der Salat ist nicht ganz so knackig. Ursprünglich gab es Bio-Lebensmittel hauptsächlich in Fachgeschäften, Naturkostfachgeschäften. Mittlerweile geht der Trend zu Bio für alle und es gibt Bio auch bei Discountern. In den letzten Jahren gab es Wachstum in der Branche, vor allem in Lebensmitteln, in größeren Lebensmitteln in Geschäften, inklusive den Discounter. Also wird von einigen begrüßt, von anderen kritisiert. Die einen begrüßen, dass wenn wir eine zunehmend biologische Landwirtschaft in Deutschland haben wollen, dann müssen auch die Produkte an den Mann und an die Frau gebracht werden. Und das geht nur, indem das dann auch in den normalen Lebensmittelgeschäften angeboten wird. Andere, und ich denke, das ist jetzt mehr die philosophielastige biologische Landwirtschaft, die kritisiert das, weil sie sagen, die Discounter, die stehen ansonsten für alles, was Biolandwirtschaft nicht ist. Da werden ansonsten neben den Bio-Lebensmitteln dann halt auch Produkte aus konventioneller Landwirtschaft angeboten. Und das würde sich nicht vertragen. Welcher Ansatz ist rationaler, welcher ist ideologischer? Ich glaube, wenn man mehr Bio haben möchte, dann sollte man natürlich begrüßen, dass Bio auch an normalen Läden angeboten wird. Aber wo wir einmal beim Thema Ideologie sind, und das sind ja vor allem Bilder in den Köpfen. Hier ist ein Bild, das habe ich auf Facebook von der UWG Aachen gefunden, und als Kommentar stand da: Die Zeichnung ist selbsterklärend. Das impliziert ja, dass wir sofort, wer auch immer, als Laie sofort wissen, was damit gemeint ist. Was sehen wir? Eine vielfältig gestaltete Landschaft, eine Kulturlandschaft mit einer sehr großen Artenvielfalt. Eine aufgeräumtere Landschaft mit weniger Tieren und eine sehr langweilige, großschlägige Landschaft mit sehr, sehr wenigen Wildtieren. So. Aber Bildet das die Wirklichkeit ab? Und sind die Bilder, die wir im Kopf haben, auch passend? Ich denke mal, jeder hier im Raum sieht sofort, oh, das war früher, irgendwann später und das ist die Landschaft heute. Und denkt sich natürlich, die Landwirtschaft ist schuld. Daran, dass so viele Arten von wildlebenden Tieren weniger geworden sind. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist überhaupt nur Teil der Geschichte. Das oberste Bild ist in der Tat eine vorindustrielle Landwirtschaft, vielleicht vor 1850. In der Zeit hat ein Landwirt 3 bis 4 Einwohner ernährt. Er hatte mehr als 4 Kinder und die mussten alle mithelfen. Die konnten nicht zur Hochschule gehen. Das war sehr arbeitsintensiv. Dann kam die Industrialisierung, die Landwirte sind mitgegangen und es gab das eine oder andere Flurreinigungsverfahren. Dann konnte ein Landwirt schon 10 Einwohner ernähren, aber es ging auch immer nur mit vielen Kindern, die mitgeholfen haben. Das Bild unten, das ist die Landschaft nicht von heute, das ist ungefähr der Start von 1970. Zu der Zeit, als wirklich die Landwirtschaft den einen oder anderen Sündenfall begangen hat. Aber man müsste sich vor Augen halten, damals schon hat dann ein Landwirt 100 Einwohner ernährt und er hatte vielleicht weniger Kinder, aber die mussten nicht mehr mithelfen. Die Landwirtschaft konnte auf diese Weise deutlich, deutlich schlagkräftiger, maschinierter ablaufen. Und er hatte endlich die Möglichkeit, erstmal, weil konnte auf die Mithilfe der Kinder auch zur Ernte zum Beispiel verzichten. Die Kinder konnten auch hinterher zur Uni gehen oder eine Ausbildung machen.
Wobei ich jetzt mal kurz eingreifen soll, den einen oder anderen Sündenfall der Landwirtschaft, das ist natürlich ein bisschen sehr platt, ein bisschen sehr einfach ausgedrückt. Ich bin in den 1970er bis 80er Jahren bin ich zur Schule gegangen, von der Ausbildung bis zur Meisterprüfung. Und da sind wir unterrichtet worden von staatlichen Stellen, sprich von der Landwirtschaftskammer. Und das, was Sie jetzt als Sündenfall darstellen, ist uns so beigebracht worden. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen einfach dargestellt. Die Landwirtschaft hat da...
Ich erläutere das noch.
Ja, nein, ich wollte das nur mal klarstellen, weil das hört sich immer so einfach an. Die Sünden sind da die Bauern, weil die zu dumm waren. Nee, die Bauern waren nicht zu dumm. Die haben das gemacht, was wir von staatlichen Stellen beigebracht gekriegt haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es geht ja in erster Linie. Die Landwirtschaft produziert ja nicht einfach und sagt, so, hier, jetzt ist mir egal, hier sind meine Waren, ich kümmere mich nicht mehr um. Die Landwirtschaft produziert auf Nachfrage, weil jemand die Produkte haben möchte. Möchte jetzt keiner die Produkte haben, zumindest zu einem bestimmten Preis, dann werden die auch nicht produziert. Das heißt, alles, was passiert ist, und jetzt sind wieder alle in der Pflicht, auch die Städter, das ist alles Nachfrage passiert. Aufgrund der entsprechenden Nachfrage nach mehr Lebensmitteln zu einem günstigeren Preis, zu einer höheren Qualität. Und insgesamt stieg ja der Wohlstand. Und auch für die Kinder von Landwirten oder für den Landwirt Papa ist es immer schwieriger, seinen Kindern klarzumachen, warum die an einem schönen Wochenende oder in den Sommerferien jetzt bei 35 Grad auf dem Heuwagen sitzen müssen oder bei der Heuernte helfen müssen, statt mit allen Klassenkameraden ins Freibad gehen zu können. Eine andere Sache fehlt hier auch noch auf dem Bild. Die landwirtschaftliche Fläche ist deutlich, merklich weniger geworden. Ein kleines bisschen, weil die Waldfläche zugenommen hat, aber vor allem, weil unsere Verkehrs- und Siedlungsfläche zugenommen hat. Wo in Meerbusch in 1970 noch 4 Menschen in einem Haushalt lebten, der vielleicht 100 Quadratmeter groß war, sind es jetzt nur noch 1,9 Menschen in einem Haushalt. Und der Haushalt selber hat, das wird jetzt nicht erfasst, aber ich schätze mal so um die 150, 200 Quadratmeter im Schnitt.
Und das nur in Meerbusch?
Nein, die Städte sind aber auch sehr, sehr einzeln geworden.
Aber die Siedlungsfläche pro Einwohner ist in ganz Deutschland weiter gestiegen.
Viel hängt unsere Einstellung auch zu Bio-Lebensmitteln hängt von unserem eigenen Erfahrungshintergrund ab. Wie sehen wir die Welt? Wer kann mir sagen, welche von diesen verschiedenen Problematiken hat sich nicht verschlechtert in den letzten Jahren? Gibt es irgendetwas, was besser geworden ist?
Welchen Zeitraum?
Sagen wir mal die letzten 30, 40, 50 Jahre.
Ich sage die Zeit.
Was ist besser geworden?
Nein. Stickoxid und Feinstaub hätte ich gedacht.
Ist besser geworden? Okay, ich löse es auf. Ich denke mal, die meisten gehen davon aus, dass es schlechter geworden ist. Richtig?
Nein.
Die meisten. Also aus meiner Erfahrung her weiß ich, die meisten, wenn ich diese Themen anspreche, haben Sorgen. Das heißt Stickoxide, Feinstaub, Treibhausgase, Rückgang an Waldflächen, Rückgang an Wildtieren und so weiter angeht. So, darum habe ich jetzt einige Zahlen dazu gesucht. Ich habe das jetzt hier nur summa summarisch, aber ich könnte natürlich jeden einzelnen Graph hochziehen. Zur Vereinfachung, Rot ist schlechter, Grün ist besser geworden. Treibhausgase dramatisch schlechter. Stickoxide, die Emissionen sind nur knapp die Hälfte von dem Level vor 30 Jahren. Feinstaub ein Drittel weniger. Waldflächen sind größer geworden und die Artenvielfalt ist größer geworden. Wir haben mehr Laub- und Mischwälder und der Baumbestand ist im Schnitt auch älter. Landwirtschaft schlechter, weil die in dem Sinne, dass die Flächen weniger geworden sind, in dem Sinne von Vielfalt auf dem Acker gleich. Die Vielfalt an verschiedenen Kulturen, auch wenn es Verschiebungen gegeben hat, ist im Prinzip noch so groß wie vor 30 Jahren. Bei den Wildtieren ist ein geteiltes Bild. Raubtiere, Beutegreifer, Fuchs, Wolf nehmen zu, teilweise von einem niedrigen Niveau aus, aber insgesamt sie nehmen zu, aber das Niederwild nimmt im Großen und Ganzen ab. was die Ursachen sind. Ich sage gleich, es ist nicht allein die Landwirtschaft, vielleicht in vielen Faktoren auch gar nicht die Landwirtschaft. Insekten, muss man leider so sagen, es ist ein dramatischer Rückgang. Aber der Nitrat im Grundwasser ist eine Erfolgsgeschichte. Es wird, geht seit Jahrzehnten, seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich runter. Pestizide ist auch in den letzten 30 Jahren deutlich, deutlich besser geworden. Und warum sage ich das? Weil man Probleme, die wir heute haben, ich denke vor allem an Treibhausgase, aber auch hier ans Insektensterben, man kann nur die Probleme lösen, die man kennt. Und dass man auch die Probleme, die gar keine sind, abhakt und sich da nicht verzettelt. So, Bilder im Kopf.
Uwe. Ich habe nur eine Frage zum Treibhausgas.
Ja.
Auch in deiner Darstellung war nicht erkennbar, welchen Beitrag zu den Treibhausgasen die Erde täglich liefert. Faulprozesse, vulkanische Prozesse, sonst was alles. Wie geht das in diese Betrachtung ein? Oder wird einfach gesagt, das ist das Grundrauschen und darüber passiert irgendwann?
Ja, weil über viele Jahrtausende die CO2-Konzentration in einem gewissen Korridor stabil blieben, konnte man sagen, dass die natürlichen Emissionen von den natürlichen Aufnahmeprozessen kompensiert werden. Und das in den letzten 100 Jahren, das Ergebnis sind das hier ist nur CO2, aber ein ähnliches Bild haben wir auch Methan und für Lachgas und andere klimawirksame Gase. Die sind effektiv gestiegen von Methan von 200 auf über 400 ppm. Oder was, 100 auf 200, da möchte ich mich gerade nicht festnageln. Aber das ist das Ergebnis. Wenn man, die Emissionen sind natürlich enorm, auch natürliche Emissionen, aber die natürlichen Aufnahmeprozesse sind genauso enorm, sodass wir wirklich mit großer Sicherheit sagen können, das, was dann am Ende zur Zunahme führt, sind die Emissionen, die wir noch zusätzlich verursacht haben. Julian?
Bei Nitrat und Grundwasser, wird da die Menge gezeigt, die eingesetzt wird? Oder ist da bei Nitrat das, was im Boden gemessen wird, und bei Pestizide das, was eingesetzt wird?
Also
eine Menge.
Kann nur eingesetzt sein.
Ja. Eine Menge ist das wahrscheinlich.
Das hier bei Nitrat, diese Kurve ist das Stickstoffsaldo. Das ist die Menge an Stickstoff, die pro Hektar, sagen wir mal, übrig bleibt. Die mehr gedüngt wurde, als hinterher vom Feld abgefahren wurde. Die ist in den letzten 30 Jahren um die Hälfte gesenkt worden, auf ein Niveau, wo man sagt, das können die meisten Böden auch wunderbar klarkommen. Das wird fixiert und das geht nicht tiefer ins Grundwasser.
Das war der Grund, dieser
Fingerstand im Moment. Die effektiven Nitratkonzentrationen im Grundwasser. Aber da, wie soll ich sagen, die einzelnen Brunnen, die mir zur Verfügung standen, mit richtigen Zeitreihen, einzelkonkreten Werten im Meerbusch, da gehen die Konzentrationen bei den meisten wirklich auch seit Jahrzehnten runter, bis auf ein Umgehen nach Skiers und von einer Richtung Krefeld. Aber ich glaube, das liegt da mehr an der Struktur des Bodens und dass da halt auch viel Gemüse angebaut wird.
Ich wollte euch völlig nur mal verstehen, was zeigen diese Balken dort?
Ja, das sind tatsächlich die Konzentrationen gruppiert in verschiedenen Konzentrationsklassen. Und die Klassen mit sehr hohen Konzentrationen, die werden weniger. Und die Klassen, wo hier überhaupt nichts nachweisbar, das wird über die Jahre immer mehr. Also unterm Strich im Grundwasser, man findet weniger Pestizide, unterschiedliche Pestizide, und die man findet, sind in der Regel auch weniger giftig. Die bedenklichen, das sind dann noch Altlasten von früher, die heute auch schon gar nicht mehr zugelassen sind, und die Konzentration insgesamt werden auch weniger. Also dieser Exkurs vor dem Hintergrund der Frage, also bei der biologischen Landwirtschaft sind ja gerade Kunstdünger, Stickstoff und Pestizide ein wichtiges Thema. wenn ich denke, dass die im konventionellen Anbau eigentlich diese Hausaufgaben schon ganz gut gemacht werden, sind die für mich, wenn ich mich für Bio interessiere, jetzt nicht mehr so hoch auf meiner persönlichen Prioritätenliste. Aber wenn wir im Laden sind und uns für Bio-Lebensmittel entscheiden, dann haben wir häufig das Bild im Kopf, dass konventionelle Produkte nicht gut sind. Nicht gut sind für die Umwelt oder vielleicht auch von der Qualität für mich persönlich nicht so gut. Das hat natürlich eine Historie. Und die Historie sind in der Tat schon die Sünden der Vergangenheit. Ich sage ja nicht, dass die Landwirte schuld waren. Der größte Sündenfall war die sogenannte Politik der Preisstützung von 1962 bis 1992. Vielleicht so im Wechselspiel von Bauernverband und Politik auf EU-Ebene. Wo es dann hieß, produziert möglichst viel und was ihr auf dem heimischen Markt nicht verkauft, das wird preisgestützt dann in andere Länder der Welt weiterverkauft.
Eigentlich das, was die Industrie heute auch noch macht.
Also, ich denke, dass das...
Man kann uns halt nicht ankreiden, das, was alle anderen jetzt auch machen.
Ich denke, dass das eigentlich eine sehr gute Politik war, weil wenn ich das übertrage, was 2018 passiert ist, mit dem trockenen Sommer, wo der Bauernverband Stützungshilfen gefordert hat, hat dem Image der Landwirtschaft einen Bärendienst erwiesen. Aber wenn man damals gesagt hätte, wir stützen die Preise, dann wäre das in der Bevölkerung besser akzeptiert worden als die Forderung nach einer Blankozahlung.
Ich weiß nicht.
Nee, ich glaube
nicht. Der globale Handel hat ja Vorteile. Er bedeutet, dass Waren dort produziert werden, wo sie am besten produziert werden können. Deswegen ist es summa summarum auch Beispiel deutsche Hähnchen nach Ghana. Die einen sagen, hier wird das alles subventioniert und dann die armen ghanaischen Kleinbauern, die können jetzt ihr Geflügel nicht verkaufen. Das ist ja gar nicht so. Dort ist ja auch, die Ghanaer sind deutlich wohlhabender geworden, haben dadurch ein größeres Interesse an Fleisch. Und die Eigenproduktion hat auch um mehrere 100% zugelegt. Aber halt nicht so, aber die Nachfrage stieg noch größer. Und Hühnerfleisch kann halt hier in Europa, in Deutschland, noch wirtschaftlicher produziert werden und deswegen wird es exportiert, aber ohne eine Preisstützung. Ich bin kein Freund von einer Preisstützung, aber ich bin Freund vom Handel, dass etwas dort produziert werden kann, wo es unter Berücksichtigung auch aller externen Kosten am günstigsten produziert werden kann. Man ist ja auch davon dann weggekommen. Die Butterberge, Milchseen, vernichtete Lebensmittel, das hat ja auch den Landwirten wehgetan. Und dann kamen wir zum Konzept der Stadt- und Flächenprämien 92 bis 2005. Und damit hielt dann die Bürokratie in der Landwirtschaft Einzug. Dann kam die Agenda 2000. Die Bürokratie nahm zu, aber es wurde noch besser feingesteuert. Das war gewissermaßen das Vorspiel, die Einleitung zu dem Greening, das wir jetzt seit 2015 haben, und der aktuellen EU-Agrarpolitik mit den zwei Säulen, dass es flächenbezogene Prämien gibt, die sich an vielen, vielen Parametern festmachen. Einmal eine Sockelzahlung pro Hektar, aber dann auch größere Zahlungen nur bei wohlfälligem Verhalten, also bei der Einleitung der Greening-Vorgaben, bei höherer Biodiversität und. Darum, die Landwirtschaft, die viele von uns, viele Verbraucher im Kopf haben, wenn die in den Supermarkt gehen und Bio-Lebensmittel haben möchten, diese Landwirtschaft gibt es nicht mehr. Auch die Landwirtschaft hat sich weiter fortentwickelt. Und man muss auch die Erfolge benennen. Das ist jetzt hier ein Zeitstrahl nur ab 1980, wie die Erträge hier in NRW pro Hektar zugenommen haben. Raps, Wintergerste, Körnermais im Schnitt um 60% in nur 35 Jahren bei abnehmenden Düngemengen und umweltverträglicheren Pflanzenschutzmitteln. Andere Erfolge sind, dass auch die Hygiene, die in den letzten Netzen gibt. Ist heute kein Thema. Wir erwarten das einfach. Aber es gab eine Zeit, da wurden Käfigeier wegen der höheren Hygiene teurer verkauft als Freilandeier. Weil Freilandeier war damals das Übliche und die kamen verdreckt in die Schachtel. Und Käfigeier, die dann sofort abtransportiert wurden nach dem Legen, das war ein Fortschritt, das war moderner, die waren appetitlicher. Und zumindest für diejenigen, die bestimmte Lebensmittelallergien haben, ist gewiss auch die größere Sortenreinheit im konventionellen Anbau vielleicht auch ein Vorteil. Das ist bestimmt der Punkt, da debattieren die meisten. Die einen möchten, dass ein Acker ein Biotop ist. Die anderen wollen, dass er zumindest eine hohe Artenvielfalt ist. Aber es sind einfach unterschiedliche Ziele. Da ist ein klassischer Zielkonflikt. Was wollen wir haben? Ein hochwertiges, gut vergütetes Produkt mit einem hohen Ertrag? Oder wollen wir viele Faktoren, die auch Biodiversität und Ertrag gleichzeitig realisieren? Und das andere Bild, das ist auch ein großer Erfolg in der Landwirtschaft. Auch über den kann man natürlich streiten. Die einen sagen, dass es furchtbar ist und Tierquälerei, dass die Milchleistung von Kühen so stark gesteigert wurde. Mittlerweile gibt es ja Kühe, die 10 Kubikmeter Milch pro Jahr geben. Dann gibt es aber auch welche, die schaffen das über mehrere Jahre. Normalerweise, früher lebten solche Kühe nicht furchtbar lang. Mittlerweile gibt es auch Kühe, die können diese hohe Leistung über einen langen Zeitraum einstellen. Warum ist das wichtig? Weil eine Kuh hat ein gewisses Grundbedürfnis an Energie, an Futter. Und wenn das abgedeckt ist, dann geht alles Weitere dann in die Milch oder ins Fleisch, wenn man auf Fleisch züchtet. Und die Folge ist, dass wenn man das in Relation setzt, dass dann die spezifischen Emissionen, also von Methan pro Liter Milch, abnehmen durch diese Zuchterfolge. So. Und das erzähle ich deswegen, weil wir eben festgestellt haben, dass halt der Klimaschutz ein sehr drängendes Problem ist. Und das ist jetzt ein Erfolg der konventionellen Landwirtschaft, wo ein ökonomisches Ziel und ein ökologisches Ziel Hand in Hand gehen. Diese Erfolge muss man auch noch vor einem ganz anderen Hintergrund sehen, nämlich global der Weltbevölkerung, die in 50 Jahren sich mehr als verdoppelt hat. Von 3 Milliarden 1961 auf bald 8 Milliarden Menschen angestiegen ist. Die Ackerflächen sind in der Zeit aber nur um 11% gestiegen. Und der zunehmende Wohlstand bedroht auch diesen Zuwachs. Die Städte sind ja gerade in den Gegenden, wo das Land gut ist, der Boden gut und ertragreich. Da siedeln ja die Menschen und nicht in den Wüsten oder im Hochgebirge. Sodass dann also größerer Wohlstand bedeutet mehr Einfamilienhäuser, mehr Platz, mehr Straßen, mehr Wachstum in die landwirtschaftlichen Flächen hinein. In Folge sank die Agrarfläche bisher schon von 4.000 auf 2.000 Quadratmeter pro Mensch. Gleichwohl ist der Anteil hungernder Menschen von 40% auf 14% gesunken. Und das ist jetzt also nicht nur ein relatives Sinken, sondern auch absolut ist die Zahl hungernder Menschen weniger geworden. Und die jetzt noch hungern heutzutage, können die meisten hungern aufgrund von politischen Gründen. Und nicht, weil die Landwirtschaft dort so ineffizient ist. Oder vielmehr, sie ist ineffizient aus politischen Gründen. Möglich wurde dieser Fortschritt nur durch die landwirtschaftliche Revolution, durch den Einsatz von mehr Kapital, mehr Maschinen, mehr Kunstdünger. So, das ist das eine Problem, das ich mit der ökologischen Landwirtschaft habe, dass dort der Einsatz von Kunstdünger beschränkt wird. Kunstdüngerproduktion bedeutet Klimagasemissionen und wird deswegen kritisch gesehen. Aber wir haben jetzt auch erneuerbare Energien. Es wäre ja denkbar, dass Kunstdünger auch erneuerbar produziert wird und nur so eingesetzt wird, dass auch nichts ins Grundwasser durchsickert. Wäre es dann so schlimm, wenn man auch im biologischen Anbau Kunstdünger einsetzt? Denn Das ist für mich die andere Disperse vom Bioanbau. Hier sehen wir die durchschnittlichen Erträge. Rot ist konventionell, grün ist bei den verschiedenen Früchten, Weizen, Gerste, Kartoffeln, Raps und Zuckerrüben der Ertrag biologisch. Im Schnitt liegt er so um die 50% niedriger als konventionell. So, wir in Deutschland können uns von daher den Ökolandbau leisten, wenn man das so betrachtet. Wir importieren dann halt mehr Nahrungsmittel.
Ich gebe da wirklich Schnappatmung bei. Nee, ich kriege Schnappatmung, wenn du importierte Lebensmittel als Bio bezeichnest. Nein. Weil der ökologische Fußabdruck eines importierten...
Er sagt, Biolandwirtschaft reduziert den
einheimischen Bestand. Darf ich meinen Satz zu Ende sagen? Du hast es anders gehört als ich und ich möchte meinen Satz jetzt bitte sagen. Dass du importierte Lebensmittel auch weiterhin als Bio bezeichnest, das regt sich bei mir ein absoluter Widerspruch, weil importierte Lebensmittel, die zigtausend von Kilometern und Kilometern gefahren, geflogen sind, Kerosin verbraucht haben, die kann ich nicht in so eine Statistik als importierte Bio-Lebensmittel mit reinnehmen.
Intuitiv würde ich dir das sagen. Es gibt ja auch Früchte, hochwertige Erdbeeren, die dann aus Afrika eingeflogen werden, im Winter.
Ja.
Ich hatte einmal in Manchester im Labor eine Neuseeländerin, mit der ich mich lange gestritten habe über den Sinn und Unsinn des Imports von neuseeländischer Butter oder Äpfeln nach Europa. Und da sagte ich, das brauchen wir doch gar nicht. Das ist doch Quatsch, warum muss das über die halbe Welt transportiert werden? Und dann hat sie mir die Zahlen gezeigt. Es ist wirklich so, als war auch für die Welt besser, wenn, sagen wir mal, im Dezember, wenn dort Sommer ist, auf den Wiesen ohne Einsatz von Kraftfutter Milchprodukte produziert werden und die in riesigen Containerschiffen, das heißt verhältnismäßig geringem Energieaufwand und ohne langjährige Kühlung nach Deutschland kommen. Oder auch Äpfel. Das besser ist, die direkt vom Baum dann über ein Containerschiff nach Deutschland zu bringen, statt die ein halbes Jahr in Holland unter Einsatz fossiler Energien in Kühlhäusern vorzuhalten.
Okay.
Also man muss differenzieren. Okay. Manches ist wirklich
falsch. Ja, okay. Das ist eine schöne Erklärung.
Und Import von Lebensmitteln ist nicht immer gleich biologisch erzeugte Lebensmittel. Sie können auch andere sein.
So ein großes Problem ist ja Nitrat im Grundwasser, was auch ein Argument für den Biolandbau ist. Nur es ist nicht die konventionelle Landwirtschaft schuld an Nitrat im Grundwasser. Man muss ein bisschen differenzieren. Erst einmal, letztlich sind es die zu hohen Stickstoffquellen oder dass Stickstoff gegeben wird, wenn die Pflanze es nicht mehr voll aufnehmen kann. Zum Beispiel gerade beim Anbau von Kopfsalat. Ja, dann gibt es nochmal eine Überkopfdüngung und dann ist er so richtig schön knackig und kann toll verkauft werden. Aber schon ein paar Tage später nach der Düngung wird der Salat geerntet. Und dann nehmen die Wurzeln nicht mehr den Stickstoff auf. Und wir Kunden wollen ja immer 1A-Ware haben. Der Salat soll ja nicht matschig sein oder dreckbefleckt. Deswegen, wo wird dann zum Beispiel Salat angebaut? Etwas, die so richtig zeitkritisch sind bei der Ernte, weil die innerhalb von 2 Tagen von knackig frisch auf Welk umschlagen können. Die werden nicht auf schweren Böden angebaut, die matschig sind, wenn es mal eine Woche regnet. Sondern die werden auf leichten, sandigen Böden angebaut. Da ist aber halt der Nachteil, dann gehen alle Düngegaben halt sehr viel schneller durch den Sand, Riese und Grundwasser durch. Also es sind auch da wieder unsere Anforderungen als Kunden, unsere hohen Anforderungen, die viele Probleme verursacht haben. So, natürlich letztlich sind es auch die undichten Abwasserleitungen unter unseren Häusern und Städten. Es hat ja schon einen Sinn und Zweck, dass die ganzen Trinkwasserbrunnen alle im landwirtschaftlichen Gebiet sind und nicht im städtischen Gebiet. Von daher finde ich es immer sehr wohlfeil, dann bei Nitratemissionen auf die Landwirtschaft zu zeigen, wenn wir selber als Lobby von Hausbesitzern, ich sage jetzt nicht CDU, sondern wirklich wir so als Hausbewohner allgemein verhindert haben, dass diese Prüfpflicht für Hausanschlüsse wieder ad acta gelegt wurde. Was manche Verbände wie der BDEW machen, ist diese Warnung vor steigenden Wassergebühren durch steigende Reinigungs- und Nitratentfernungskosten. Das ist auch viel Panikmache, Klappern gehört zum Geschäft. Bisher sind es nur 3 von ungefähr 4.000 Wasserwerken in ganz Deutschland, die tatsächlich aktiv und daher kostenaufwendig Nitrat entfernen müssen. Wobei, eines ist jetzt gerade im Neuss. Aber da wird es ja auch schon deutlich besser. Da gibt es halt die Kooperation zwischen Wasserwerken und Landwirten, und die Landwirte werden bezahlt, dass sie dort weniger düngen und dass dort mehr Dauerbodenland ist und also weniger Nitrat ins Grundwasser geht, und auch dort wird die Situation besser.
Gibt es ja Meerbusch auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt.
Ja. Man muss nur eine grundlegende Sache, ich weiß nicht, ob allen bekannt ist, diese Nitratwerte, die jetzt im Grundwasser gemessen werden, sind je nach Struktur der Böden über 20 Jahre alt. Also wenn ich jetzt heute dünge und bis das in den Messstellen im Grundwasser ankommt, vergehen je nach Bodentyp über 20 Jahre. Also die Nitratwerte, die wir jetzt messen, wo jetzt die hohen Werte kommen, die sind in der Regel über zwischen mindestens 10 auf sandigen, wirklich in sandigen Regionen, bis über 20 Jahre auf schweren Regionen alt. Also alles, was wir in den letzten Jahren, was eben die Zahlen ja schon gesagt haben, an den Bewertungen, was wir schon in dieser Effizienz der Düngung stattgefunden hat, die Werte, die wir jetzt haben, die sind irgendwo aus Ende der 90er, Mitte der 90er Jahre sind die entstanden mit der Düngung. Und da haben diese ganzen Prozesse, die gemacht worden sind, noch gar nicht bis heute, die wir bis heute gemacht haben, noch gar nicht gegriffen in den Zahlen. Darum ist mit der Nitratbelastung, muss man immer sehr vorsichtig sein. Wir machen schon viel von der Landwirtschaft her, nur es ist auf dem Papier nachweisbar, was unten ankommt, nicht 1:1 umsetzbar, weil es dauert eben seine Jahre, Jahrzehnte, bis das Ganze dann unten ankommt. Und das ist immer die Krux an der Sache. Die meiste Bevölkerung meint, die Landwirtschaft düngt immer noch zu viel, und gerade jetzt die Problematik in Anführungsstrichen der organischen Düngung sieht zwar immer schlimm aus, es findet auch nicht jeder schön, aber wenn es richtig gemacht wird, wenn es dementsprechend nach den Düngebedarfsermittlungen, die wir machen müssen, dementsprechend berechnet ist und auch im Rahmen der Wasserkooperation, die wir in Meerbusch auch haben mit den Wasserwerken, wo dann eben Berater allein, zwei Berater mal im Kreis Meerbusch, die unterwegs sind, die nichts anderes machen, als die Landwirte im Endeffekt zu beraten, zu unterstützen anhand der Bodenproben, die gemacht werden, jedes Jahr auf den Flächen zu begleiten, gerade auch im Gemüsebereich, wo in den letzten Jahren auch sehr viel gemacht worden ist, um eben diese Effizienz der Düngung durch Versuche noch besser zu steigern, um eben nachher nicht zu viel Reststickstoff im Boden, also sogenannten Entmin-Stickstoff, den wir messen können, nachzuweisen. Um diese Sachen zu bessern, auszubessern, ist ja auch für uns Landwirte ein Vorteil. Jeden Kilogramm Dünger, den wir nicht aufs Feld bringen müssen, sind weniger Kosten, die wir haben, die wir im Endeffekt nachher aufgrund der Deckungsbeitrag dann irgendwo für uns dann auch übrig bleiben. Und so von der Warte ist nicht der Landwirt generell gesagt, dass wir interessiert sind, so viel Dünger wie möglich aufs Feld zu schmeißen, weil es gibt eine Schallgrenze, irgendwo ist der Höchstertrag oder der Maximalertrag. Und als was ich mehr Dünger gebe, ist zwar vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ertrag, aber ich habe mehr ausgegeben, als ich einen Ertrag erzielen kann. Also versuchen wir immer, das Optimum zu finden. Und das ist natürlich aufgrund von Witterungsverhältnissen, wie letztes Jahr das trockene Wetter, auch noch wieder sehr schwierig. Der Dünger konnte gar nicht gelöst werden, den wir aufs Feld bringen, sei es organisch oder sei es mineralisch, weil das Wasser fehlte. Und nach der Ernte hatten wir das Problem in vielen Bereichen, dass natürlich viel Reststickstoff im Boden war, der aufgrund des Regens, der im Winter, Herbst dann gekommen war, aber der erst dann gelöst werden konnte, weil vorher gar kein Wasser da war. Und das sind immer so Problematiken, die wir haben, die wir alle irgendwo, auch jeder im Endeffekt mit einbeziehen muss bei der ganzen Sache.
Was wäre denn die Folge von, sagen wir mal, 100% Biolandbau in Deutschland? Also die erste Folge wäre natürlich, dass das wirtschaftlich gar nicht funktioniert. Weil das kann nur schrittweise steigen. Im Moment ist ja gar nicht der Markt da. Es gibt unheimlich großes Interesse auf Seiten der Landwirte an Biolandwirtschaft. Und vielleicht zu wechseln, weil halt dort auch gezeigt wird, dass dort die Erlöse besser sind. Nur, wenn jetzt zum Beispiel das Angebot von Bio-Schweinefleisch sich innerhalb eines Jahres verdoppeln würde, aber nicht die Nachfrage, dann würden die Preise von Bio-Schweinefleisch wieder sinken auf das Niveau von knapp über konventionellem Schweinefleisch. Ja,
Und dann die ganzen hohen Kosten, die halt im Biolandbau anfallen, die werden dann nicht amortisiert. Deswegen, das, ja.
Ja, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Mir ist nur eine Folie, die Sie mir am Anfang gaben, in dem Zusammenhang im Gedächtnis geblieben, wo Sie gezeigt haben, dass der Anteil der Biolandwirtschaft 7,5% ist, aber der Gesamtumsatz nur 6%. So, die ganzen Landwirte, die natürlich flexibel, wie die Landwirtschaft schon immer ist, sie hat ja immer den Strukturwandel unterlegen und immer wieder sich den Gegebenheiten angepasst, die haben ja, wenn das so richtig ist, eher einen geringeren Einkommenserlös als das, was der Gesamtanteil ist. Und das würde ja schon vornherein ein Gegenargument darstellen, was wäre, wenn wir die biologische Landwirtschaft, ich sage jetzt mal, auf 100% ausdehnen. Damit würden wir ja die Einkommenssituation derer, die das produzieren, auch noch weiterhin verschlechtern. Zumal dann auch noch die Gesetze des Marktes hinzukämen, die dann eben halt auch nochmal eine Reduzierung. Das kann ja nicht eine politisch gewollte Alternative für die Leute sein, die unsere Nahrungsmittel erzeugen.
Ja, also der Markt ist eines der Hauptprobleme für viele Probleme rund um die Landwirtschaft und in der Natur. Wenn wir jetzt nicht diese Fokussierung oder Konzentrierung des Lebensmitteleinzelhandels hätten, mit deren unheimlich starken Einkaufsgenossenschaften, dann hätten die Landwirte ja auch über höhere Erlöse erzielen können, höhere Preise erzielen können. Es ist halt nur, Lebensmittel können importiert werden. Wenn die Landwirte hier oder die Erzeugergenossenschaften sagen, dass, liebe Molkerei, was du uns bietest, pro Liter Milch ist viel zu wenig, kriegst du für uns für diesen Preis nicht, dann sagen wir ja, gut. Dann rufen wir mal eben in Neuseeland an, dass die ihre Produktion bitte ein bisschen hochfahren oder mehr nach Europa schippern sollten. Deswegen, das ist so ein unheimlicher. Ich bin eigentlich ein Freund der Marktwirtschaft, aber da hat die Marktwirtschaft keine gute Arbeit geleistet. Also man muss schon immer dann auch die Frage stellen, wenn man ein Problem sieht, soll der Staat eingreifen, soll es eine Regulierung geben? Man könnte ja zum Beispiel eine Mindestbioquote vorschreiben. So wie man auch bei erneuerbaren Energien oder bei Bioethanol im Sprit Mindestquote vorgeschrieben hat. Aber dann sollte man genau das Ziel definieren, das man erreichen möchte. Was möchte man bezwecken? Und dann überlegt man sich nochmal, ob so eine Quote dann noch zielführend ist. Wenn wir jetzt einfach nur pauschal sagen, wir wollen für die Umwelt mehr Ökolandbau haben, dann wäre die Folge, es wird weniger Kunstdünger eingesetzt. Daher dann erstmal primär weniger CO2-Emissionen, was ja ganz gut ist. Auch noch weniger Nitrat ins Grundwasser. Wobei ich ja gezeigt habe, dass das nicht mehr das aktuelle dringende Thema ist. Wir hätten auch mehr Biodiversität bei uns. Aber eine geringere Flächeneffizienz. Und wir können nicht den Menschen vorschreiben, was sie zu essen haben. Und steigender Wohlstand bedeutet leider weltweit ein höherer Konsum von höherwertigen Lebensmitteln, wie Eier, Fleisch und Milch. Dadurch steigt dann noch weiter der Bedarf an Ackerflächen, also durch den Wohlstand an sich und auch durch die geringere Flächeneffizienz. Was wäre dann die Folge? Es wird nicht Wüste zu Ackerland gemacht, auch wenn das mein größter Wunsch wäre, was möglich ist, aber was leider gemacht wird, ist, dass dann dort, wo keiner genau hinschaut, Primärland, Urwälder gerodet werden und in Weiden und Äcker umgewandelt werden. Und dann haben wir erhöhte Nitrat- und CO2-Emissionen dort und weniger Biodiversität dort. Also, das alleine kann nicht die Lösung sein. Aber wie wäre es mit mehr wissenschaftlicher Best Practice in der konventionellen Landwirtschaft, dass es geringere Stickstoffüberschüsse gibt? Ich habe ja gezeigt, dass die schon von 100 auf 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar im Jahr gesunken sind. Dass dennoch durch Zucht und besseres Wissen höhere Erträge pro Fläche oder pro Tier erzielt werden. Vielleicht auch, dass dann sensible Flächen im Hinblick auf Grundwasserschutz, dass dann durchlässige Böden diese Flächen dann in ökologische Flächen umgewandelt werden. Aber nur diese, die haben eh schon geringere Erträge. Warum dann dort, kann ich sagen, dann wird das zur Brachfläche ökologisch groß aufgewertet. Dann wäre nämlich die Folge auch weniger Nitrat- und CO2-Emissionen bei uns, aber auch mehr Biodiversität. Und die anderen Länder bleiben, das können wir dann nicht beeinflussen, aber zumindest ist dann der Druck nicht mehr von unserer Seite so groß.
Ist denn Nitrat der einzige Bemessungsgrad, den wir ansetzen? Oder kommen wir nicht, wenn wir stärker in die organische Düngung gehen, auch an andere Grenzwerte, dass wir zum Beispiel mit VO2O5 viel zu hoch kommen? Um die Pflanzen, also spätestens nach Justus Liebig wissen wir ja, dass wir eine gewisse Grundernährung für die Pflanze brauchen. Ja. Und wenn wir das komplett über die organische Düngung machen, ob wir, und dann eben halt die Pflanzenernährung darüber aussteuern in Richtung Nitrat, ob wir dann nicht mit P2O5 in Größenordnungen kommen, die dann auch nicht mehr in Ordnung sind.
Nein, N und P stehen ja in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Wenn wir weniger mit Stickstoff düngen, müsste dann eigentlich auch weniger Phosphat. Ich denke jetzt laut, nein.
Das ist aber nicht so.
Der Stickstoff, der gedüngt wird, wird besser genutzt. Also summa summarum soll mehr Stickstoff von der Pflanze aufgenommen werden. Ja, dann würde auch mehr Phosphat benötigt. Und auch da müssen wir uns anstrengen, dass das Phosphat besser von der Pflanze genutzt wird, weil die weltweiten Phosphat-Vorräte sind auch begrenzt. Und mit der steigenden Weltbevölkerung haben wir da einen großen Bedarf. Und muss man sagen, unser Lebensstil, der dazu führt, dass wir große Mengen an wertvollem Dünger jeden Tag ins Klo spülen und dann mit großem Geldaufwand dann auch Nährstoffe in den Klärwerken eliminieren, das hilft dann nicht.
Also wenn ich mir meine Bodenuntersuchungsergebnisse anschaue und mir dann anschaue, wo wir in den letzten Jahren stark organisch gedüngt haben, dort haben wir überall an P2O5 Überschuss.
Da steht es was sein Wasser. Das heißt, dann wäre für Sie die Konsequenz daraus, weniger Phosphor zu düngen.
Ja, aber das ist ja die Kombination des Eintrages durch die organische Düngung. Die ist eben halt nicht in dem gleichen Verhältnis wie der Pflanzenbedarf.
Ach so, Sie setzen keinen Mineraldünger ein, sondern
ja. Wirtschaftsdünger. Ja, so, und da kommt. Und das wäre ja die Zielrichtung der biologischen Landwirtschaft. Und es ist einfach jetzt die Frage, wir schauen auf Nitrat. Und haben wir nicht unter Umständen ein nachgelagertes Problem, was wir vielleicht heute noch nicht im Blickwinkel haben?
Wir sollten auf jeden Fall mit allen Nährstoffen gut haushalten. Da wäre jetzt für Sie die Frage, ob sonst eine Beidüngung von Mineralstoffen in die Gülle sinnvoll ist. Ja, dann wird es auch können Sie doch auch beide Nährstoffe nehmen.
Um ein ausgeglichenes Nährstoffverhältnis zu haben.
Richtig. Das sind jetzt die schönen Bilder aus der Tierhaltung. Es gibt noch viel schöner. Es gibt moderne Ställe, Freilaufställe für Rinder, die ich gesehen habe, weil die uns Gülle liefern für Biogasprojekte. Da können die Kühe frei herumlaufen, gehen zur Kratzbürste, gehen in die eine Ecke mit der Wärmelampe und so weiter. Auch da hat es Verbesserungen gegeben. Gleichwohl ist die Viehhaltung noch ein Problemkomplex, der so leicht nicht zu lösen ist. Auch glaube ich, das ist nicht ganz gar nicht. Nun, einer ist ja zum Beispiel, und jetzt gehe ich in Richtung, sollten wir überhaupt Fleisch essen in dieser Richtung? Die Frage kann man sich stellen, wenn man sieht, das ist, jedes Kästchen ist, glaube ich, 1 Million Kilogramm. Das ist die Biomasse von Menschen auf dem Planeten. Das sind unsere Schweine. Das sind, glaube ich, Ziegen, Schafe, andere Wiederkäuer, Hunde, Katzen. Ich glaube, das sind die Elefanten. Das sind Rentiere. Und das sind nur die Grünen, sind wildlebende Säugetiere. allein schon dramatisch, dass wir so viele Ressourcen unseres Planeten nur für uns und unseren Konsum beanspruchen. So, aber auch da müssen wir den Hintergrund wissen. Der Ackerbau kam ein bisschen kurz vor der Nutzbarmachung von Vieh. Er entstand zeitgleich ungefähr in verschiedenen Regionen der Erde. Älteste Belege, die wir haben, sind hier aus dem fruchtbaren Halbmond ungefähr 10.000 Jahre vor Christus. Ackerbau wurde in vielen Gegenden, kurz danach kam dann wieder das Nildelta, Nil insgesamt. Ackerbau war da möglich, wo es regelmäßige Überflutungen gab. Aber wenn die Menschen zu viele Generationen sich darauf ausgeruht haben, gab es die Gefahr der Bodenauslaugung, versalzene Böden und das Risiko, dass man auch von Missernten abhängig wurde, was zu Hunger und dann zu Krieg führte. Von daher kann man nur sagen, zum Glück, zumindest für uns als Menschen, zum Glück gelang uns dann die Domestizierung von Rindern, Ziegen, anderen Grasfressern. Denn das gab eine größere Ernährungssicherheit und ergänzte den Ackerbau mit seinen wechselnden Ernteerfolgen. Und erst Vieh ermöglichte uns überhaupt in Nordeuropa, Mittel- oder Nordeuropa, dauerhaft sesshaft zu werden. Da gab es dann immer eine Nahrungsquelle und auch eine Wärmequelle in den langen Wintern. Das heißt, was wäre passiert, hätten wir kategorisch auf die Viehwirtschaft verzichtet? Wahrscheinlich hätten wir uns damals alle die Köpfe eingeschlagen und es gäbe jetzt nicht bald 8 Milliarden Menschen auf der Erde, sondern weiterhin nur 1-2 Millionen. Wobei viele da natürlich auch sagen könnten, wäre das wirklich so eine schlechte Sache, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Es gibt eine Lösung, sie kostet halt nur. Die Welt hat riesengroße Landstriche, die nicht für Acker, aber für Weidewirtschaft geeignet sind und auch per se für Bio. Das ist dann eine extensive Weidewirtschaft. Es ist von daher vollkommen okay, Milch- und Milchprodukte zu konsumieren und auch Rindfleischprodukte. Ja. Wenn die hier aus den großen Pampasgebieten in Argentinien kommen oder vielleicht irgendwo hier aus der russischen Schiff oder den großen Weidegebieten hier. Es ist nicht so sehr das Ob das Problem. Ich denke, es ist eine Ergänzung für unsere Nahrung und wir können Flächen nutzen, die ansonsten durch den traditionellen Ackerbau nicht erschließbar wären. Wir haben aber auch noch riesige Potenziale in der Wüste. Nicht alles ist eine Sandwüste. Früher, vor 10.000 Jahren, war hier sehr viel Löschboden und gab es fruchtbares Land. Es gibt Millionen von Hektar, die wir mit einem gewissen finanziellen Aufwand urbar machen können. Wenn ich daran denke, wie viele 20, 30 Milliarden wir allein in Deutschland für unsere Energiewende ausgeben, dann sparen wir netto doch kein CO2 ein. Wenn wir dieses Geld genommen hätten, könnten wir jedes Jahr 2-3 Millionen Menschen ein neues Zuhause geben, indem wir sie finanzieren, hier Boden wieder urbar zu machen. Und auf diese Weise könnten auch die ganzen Bevölkerung, die Generation, die in Afrika neu auf die Welt kommen, hätten ein Zuhause. Das würde auch den Migrationsdruck lindern. Warum? Auch hier wieder, wir müssen uns fokussieren, was sind die wirklichen Probleme unserer Zeit und dann mögliche Lösungen darauf abklopfen, ob die zielführend sind. So, meine vorletzte Folie, aus eigenem Interesse.
Ich kann die Preise aber nicht lesen.
Das war in der letzten Stiftung Warentest, wo es einige Honige gab, die Bio waren. Ich glaube, nur ein oder zwei davon kamen tatsächlich aus Deutschland. Die meisten aus den sogenannten EU- und Nicht-EU-Ländern. Ich weiß, dass viel Honig jetzt auch als Bio-Honig aus China kommt. Dann hat man sehr großen Zweifel daran, wie der überhaupt, ob der so sachgerecht produziert wird. Wer in einem typischen Supermarkt steht, vom Honigregal, dann sieht alles so nach Imkerhonig aus und es wird irgendwie ein regionaler Bezug suggeriert. Aber wenn man die sich anschaut, ist vielleicht 2-3 Gläser stammen wirklich von einem Imker aus Deutschland. Und alles andere ist importiert und entsprechend abgefüllt worden. Und dann können die dann auch durch Zertifikate nachweisen, dass das ein Bio-Honig ist. Und dann kommt zack Bio-Honig drauf und es verkauft sich teilweise besser als deutscher Imker-Honig. Was bedeutet das Bio da überhaupt? Nun, die Bienenkästen müssen aus natürlichen Rohstoffen, wie zum Beispiel Holz, bestehen. Kein Styropor. Anstriche nur außen mit schadstofffreien Farben und ohne Pestizide. No big deal. Ich denke, das betrifft 90% der Imker. Standort Bienenweide im Wesentlichen aus Pflanzen des ökologischen Anbaus und oder Wildpflanzen. Kann man nicht kontrollieren. Schadstoffarmer Standort, also nicht in der Nähe von Industrie, Müllverbrennungsanlagen oder Autobahnen.
Und da sagst du, du hast Bio-Honig?
Ja. Ich kenne ja auch nicht mehr zu Bio. Aber vielleicht machen wir es da hier unseren Imkern nicht ein bisschen schwer damit. Außerdem hat man ja selbst am Flughafen in Düsseldorf in den Bienenvölkern nachgewiesen, dass die Schadstoffgehalte oder etwaige Rutschstellen aus Kerosin oder so, findet man nicht im Honig. Was noch? Winterfutter möglichst nur eigener Honig und nur in Ausnahmefällen darf man Bio-Zuckersirup dazu füttern. Das ist ein Problem für die meisten Imker, denn auch sachlich ist es geboten, lieber Weizenstärke-Sirup zu füttern, weil da weniger Mineralien drin sind. Dann ist bei der Biene im Winter die Kotblase nicht so schnell voll und dann muss die nicht so oft rausfliegen. Also hier sind einige. Summa summarum, achso, und die chemischen Mittel, die eigentlich verboten sind, da sind die wichtigen Ausnahmen zur Bekämpfung der Varroamilbe, Ameisensäure, Milchsäure darf eingesetzt werden. Also von daher, die meisten Honige in Deutschland erfüllen die Bio-Kriterien. Bis auf hier nur eigenen Honig verwenden. Das finde ich ein bisschen, das kommt aus der Naturnahbewegung. Dass es auch möglichst wesensgerecht sein soll. Aber es ist nicht wirtschaftlich und man tut der Biene damit auch keinen Gefallen. Es ist noch nicht mal so, dass die mit dem eigenen Honig dann besser durch den Winter kommt. Die kämen mit diesem Weizenstärke-Sirup besser durch den Winter. Aber trotzdem, summa summarum, gibt es hier so wenig Bio-Honig, weil der Aufwand enorm hoch ist. Ich wollte mal Bio-Gänse produzieren.
Wie hat der Fuchs gefressen, ne?
Ja, weil die Bio war. Weil die Bio war. Ja, gar nicht.
Das sind die übrig blieben, die hatte ich mal vorgehabt, ob ich die als Bio mehr, ob ich ihn auf die Bio schmeiße. Und da bin ich eine Zeit lang immer nach Bergisch Gladbach gefahren, weil das der nächste Ort war, wo ich dann Bio-Kraftfutter für die Gänse bekommen habe. Die haben zwar bei mir viel Wiese, aber damit die Küken auch groß werden und nicht nur so dünne Hänflinge, brauchen die in der Jugendzeit schon Kraftfutter. So, Bergisch Gladbach, immer auf der A3 und A4 im Stau. Und dann fragte ich in der Nordlandhandel in Latum, ob das nicht über ihn gehen kann. Dann liefert die Biomühle aus Süddeutschland halt die Palette Kraftfutter an ihn. Und dann mich direkt durchgesehen, auch mal nicht. Und dann sagt er noch, ich schätze Sie als Kunden, aber dafür muss ich dann 800 Euro zahlen, nur dass Leute mir in die Bücher gucken und ich beweise, dass ich unschuldig bin und keinen Kaffee mache. Und 800 Euro für so etwas, das mache ich nicht. Also das ist der Grund, weswegen ich zwar Biologe bin, aber keine Biologe bin.
Ja, eine Frage an den Imker. Wie konditioniere ich die Bienen, dass sie nur auf Biopflanzen gehen?
Schildkrankstelle.
Ja. Lesen mal. Ja,
das ist ja auch gar nicht fest vorgeschrieben. Es ist nur gewünscht. Das gehört halt zur Philosophie dazu. Okay. Und wären wir jetzt vielleicht in den USA, wo es auch große Flächen gentechnisch veränderter Pflanzen, Blühpflanzen auch gibt, könnte das auch relevant sein. Aber ich frage mich in Deutschland, ist der konventionelle Raps denn so schlimm, wenn da die Bienen hinfliegen? Nein, man kann es ihnen natürlich nicht vorschreiben, aber es muss natürlich ein stimmiges Gesamtbild sein. Oder muss es das? Und damit komme ich zum Fazit. Bio umfasst eine Vielzahl von Labeln und Philosophien. Ich fände es sinnvoll, dass man da zwischen Pflanzenbau, Ackerfrüchten einerseits und Fleischmilch und Eiern andererseits differenziert. Denn was die Ackerfrüchte angeht, hat Bio halt eine geringere Flächeneffizienz und fördert damit den sogenannten Land Use Change, dass dann natürliche Flächen an anderen Orten umgewandelt werden. Aber wenn wir an Tiere denken, dann ist Bio in Sachen Platz natürlich besser. Was ich jetzt nicht ausgeführt habe in Sachen Tiergesundheit mit den starken Einschränkungen für Antibiotika, da will ich das mal offen lassen. So, Vorteile, Nachteile. Leider noch ein Nachteil ist halt die geringere Flächeneffizienz und dadurch die schlechtere Klimabilanz. Bio kann leider die Welt nicht ernähren, denn der steigende Wohlstand weltweit, den wir eigentlich begrüßen sollten, bedeutet aber auch steigenden Konsum, vor allem von Fleisch. Die konventionelle Landwirtschaft ist viel besser als ihr Ruf. Die Bilder, die die meisten von uns im Kopf haben, sind Jahrzehnte alt. Mein Vorschlag, dass wir auch Mineraldünger im Bioanbau erlauben, dass also konventionelle landwirtschaftliche Best Practice und Bio-Landbau sich mehr aufeinander zubewegen.
Jetzt haben Sie das erste Mal den richtigen Ausdruck gebraucht. Ich wollte das eben schon sagen. Wir haben die ganze Zeit von Kunstdünger gesprochen. Der korrekte Ausdruck ist Mineraldünger. Im Bio-Bereich haben Sie den jetzt verwendet. Kunstdünger hört sich ja für viele Leute, die gar nicht wissen, was da eigentlich gedüngt wird, hört sich immer an nach künstliche Geschichte. Mineraldünger ist da schon ein wesentlich effizienterer Ausdruck.
Also Wörter und die Bilder, die sind im Kopf ausgelöst.
Ja.
Ich hoffe aber, ich habe nicht einmal Massentierhaltung gesagt, denn das löst sofort eine Reihe unerquicklicher Bilder aus und ist das Tierwohl, das hängt nicht von der Anzahl der Tiere in einem Betrieb ab, sondern von den Lebensbedingungen.
Ja, richtig.
Und ein moderner Betrieb mit 200 Milchkühen kann viel, viel bessere Bedingungen für die Kühe schaffen, als sagen wir mal die kleine Farm, der kleine Bauernhof in den Schweizer Alpen, wo 4 Kühe den ganzen Winter in Anbindehaltung in den Stall stehen.
Und kein Licht.
So, ich propagiere, dass beim Ackerbau wir unsere Ziele getrennt verfolgen, dass wir auf den Flächen, die wir brauchen, möglichst großen Flächen, oder was wir halt brauchen, das ist dann eine gesellschaftliche Diskussion. Ich schlage mal vor, 90% der landwirtschaftlichen Flächen, da bauen wir möglichst effizient an, damit wir nicht so viel Lebensmittel importieren müssen. Aber dann auf den verbleibenden Flächen, 10%, da machen wir maximal viel Biodiversität. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Blühstreifen, sondern da spreche ich auch von den Feldgehölzen. Aber da hört es dann noch lange nicht auf. Da muss man dann auch über Beutegreiferdruck sprechen und viele andere Sachen. Aber ich möchte gerne Ihnen allen mitgeben, dass wir uns klar machen müssen, welche Ziele wollen wir verfolgen. Und nicht immer alles in einen Topf rühren. Und dass wir natürlich auch wir Menschen selber als Bürger, als Privatmenschen nun auch gefragt sind, auch unseren Teil zu leisten. Also mal Stichwort Flächenversiegelung, Stichwort brauchen wir jede Straße, die wir planen, Artenvielfalt im Garten, Stichwort Kompost. Ich habe leider bisher in keinem Artikel den Zusammenhang gelesen, dass einer mal für ein Plädoyer für den Kompost gehalten hat. Hier wird der Kompost, der in der braunen Tonne abtransportiert. Aber der Kompost wenn er im Garten bleibt, in die Beete kommt, verteilt wird, ist die Kinderstube für Insekten. Die meisten Insekten leben halt einen Großteil ihres Lebens in der Erde, im Boden. Und er verbraucht das Nährstoff.
Also ich sage,
es
ist nicht
raus. Ja, es gibt ja auch Schnellkomposter, dann ist das in der Tonne. Man muss ja nicht
mehr. Das
ist
aber nicht groß.
Ich habe drei im Haus drauf. Aber ich habe drei Nachbarn, die kommen.
Ich habe drei Flächen, die da raus hier noch. Wie
ich immer
zu sagen pflege, wenn einer der Nachbarn arbeitet, fällt er sich anderthalb auf einen Teller.
Das ist wichtig.
Das ist gut. Eine letzte Sache, dann beende ich den Vortrag und dann gehen wir in die Diskussion.
Ja.
Deswegen plädiere ich ja auch für ein Bauen in die Höhe und nicht, dass noch weiter Flächen versiegelt werden. Also dieses immer nur anderthalb Geschosse, die sieht ja ganz nett aus. Aber für unsere Umwelt und mit unserem weiter steigenden Wohlstand ist das ein ganz gefährlicher Pfad, der eben zu einem Garten führt. Und das wäre mehr Riesen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Wir Menschen wollen ganz gerne in Schwarz und Weiß denken. Gut und Böse. David gegen Goliath, das gibt es nicht. Die Welt ist voll von Grautönen.
Oh, furchtbar.
Und das müssen wir leider auch bei Lösungen berücksichtigen. Ja, bitte.
Ja, erstmal danke für den interessanten Vortrag. Ein Punkt, der vielleicht nicht so konkret angesprochen worden ist, bezüglich der Ernährungsweise. Wäre es nicht vielleicht effektiver, mal ein bisschen zu den alten Essensverhaltensweisen zurückzukommen, anstatt auf massives Produzieren von Fleisch zu setzen, zu meinen, Fleisch wäre das Heilmittel, wo man ständig überall Fleisch hat und Fleisch isst, wenn man überlegt, dass 90% des Sojaanbaus für die Nutztiere drauf geht, wenn man bis zu 15 Kilogramm Pflanzen verbraucht, um 1 Kilogramm Fleisch zu produzieren, Tausende von Liter Wasser verschwindet. Das wäre viel effektiver, mal mehr wieder auf Pflanzen zu setzen und das Fleisch als das zu nehmen, was es früher war, anstatt jeden Tag sich überall Fleisch reinzuziehen. Und das ist nämlich das Riesenproblem, letztendlich diese sogenannte Massentierhaltung. Wenn Tönnies 24.000 Schweine am Tag schlachtet, hätte es aufgerüstet auf 30.000 pro Tag. China sich so ein Masthochhaus, ein Schweinehochhaus dahinsetzt, ist es die Lösung, nur auf Fleisch zu setzen, da ist nicht die Zukunft drin. Da kann man auch die Politik machen, wie man will, um irgendwie für die Schweine es besser zu machen, die anderen Tiere, oder effektiver zu produzieren, mal ganz gesehen von Tierleid, ist das letztendlich nicht die Lösung, um die Ernährung zu sichern, sondern ganz im Gegenteil, die es verhindert. Die ganze Zukunft der Erde letztendlich, diese Massentierhaltung.
Ja, aber welche Lösung hätten Sie für dieses Problem?
Die Massentierhaltung reduzieren, ein bisschen ganz abschaffen. Und
wir haben keine Massentierhaltung.
Keine Massentierhaltung?
Nein. Aha. Es gibt Betriebe, die haben sehr viele Tiere. Aber
wenn Massen in einer Halle gehalten werden, ist das keine Massentierhaltung.
Der Begriff ist nicht weiter definiert. Es gibt keine gültige Definition für Massentierhaltung. Es gibt manche, die sprechen dann von Intensivtierhaltung. Oder manche haben dann eine gewerbliche Tierhaltung. Aber wie ich ja versuchte eben zu sagen, das Tierwohl oder der Platz pro Tier und die Zuwendung pro Tier, das hängt nicht von der Anzahl der Tiere an einem Ort.
Ja, man kann das natürlich irgendwie mit anderen Wörtern beschönigen, letztendlich dieses Massentierhaltung. Ist nun mal so.
Nee. Ja. Ich glaube, kann man sich nur die Köpfe einschlagen.
Ja.
Rechnen wir es doch lieber in die Ziele runter. Wir wollen etwas für die Tiere erreichen, weil es den Tieren gut geht. Die Erfahrung zeigt, große, betriebswirtschaftlich optimierte Betriebe, da hat der Betriebsinhaber eher die Möglichkeit, jemanden einzustellen, der sich nur um die Tiere kümmert, als wenn es 30 Betriebe sind, die Ackerbau und Viehhaltung gleichzeitig betreiben. Also von daher, das wäre ein Vorteil dafür.
Ja, aber was ist denn besser für die Tiere? Von 0,75 Quadratmeter auf 1,5 Quadratmeter Platz, das 0,5 Quadratmeter ist ein Auslauf, das nennt man dann Tierlabel. Ist doch lustig. Ist doch lachhaft.
Aber es gibt da noch eine andere Sache, die betrachtet werden kann. Zwei. Einerseits die Zeichnung, die ich zeigte, mit der riesigen Biomasse von unseren Nutztieren. Ja, also auch das spricht eine Sprache, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren sollten. Aber ein anderes Bild zum Beispiel ist, da sage ich, alte Gänse, und ich habe auch Zuchtgänse, und ich ziehe jedes Jahr auch Gänse selber groß. Und es ist für die Tiere und alle, das ist für meine Kinder und Kunden und Menschen, die vorbeikommen, immer wieder schön zu sehen, wenn dann im April und Mai junge Gänse herumlaufen. Und das gäbe es nicht, wenn die Gänse nicht am Ende des Jahres gegessen werden.
Kann man das auch sehen.
Grundlegende Geschichte bei Ed. Er hat ja gesagt, dass die Massentierhaltung abgeschafft werden soll und nur konventionell produziert werden soll. Also jetzt biologisch produziert werden soll. Problem an der ganzen Sache ist, wenn die Bevölkerung, die Menschen, die wir hier haben, nicht bereit sind, mehr für das Fleisch zu bezahlen und wie wir eben ja schon gesagt haben, die ganze Verkauf von Fleisch im Endeffekt dazu, würde man behaupten, fast 90% über die großen Discounter, am Ende der Konzerne läuft, was machen die? Wir, auch ausgesetzt, wir in Deutschland machen nur noch Biofleisch mit allen Vorteilen, die in gewisser Weise ja da sind, will ich ja nicht bestreiten, aber die Nachfrage nach Bio, nach höherpreisigem Fleisch nicht da ist, was machen die großen Konzerne? Ganz einfach, nehmt Telefon in die Hand.
Ich bin ja gar nicht beim Fleisch, das habe ich dir eben aufgezeigt, man soll jetzt zurückgehen zu Pflanzen, weniger Fleisch essen. Ja, das heißt ja nicht, dass man dieses...
Aber das liegt nicht an der Landwirtschaft, das liegt am Verbraucher. Wenn der Verbraucher sagt, wir wollen kein Fleisch mehr essen, es wird kein Fleisch nachgefragt, sind im Endeffekt die Landwirtschaft die ersten.
Das liegt an der Politik, die das schließlich auch beeinflussen
kann. Nein. Ich würde sagen, dass wir das nochmal ein bisschen strukturieren. Entschuldigung, wenn wir alle durch den Wunder reden, funktioniert das nicht. Der Erste, der sich gemeldet hat, ist der Heinz-Peter Kreuz.
Ja, also ich möchte mich wirklich für den Vortrag bedanken, weil man konnte in dem Vortrag erkennen, dass das ein Bemühen war um eine sachlich objektive Darstellung. Und auch gut hat mir die letzte Folie mit Fazit und den Empfehlungen gefallen. Aber eins, glaube ich, hat unsere Gesellschaft und auch damit die Politik, dass wir durch Unwissenheit und durch einseitige Berichterstattung, was in den Medien stattfindet, eigentlich die gesamte Gesellschaft und die Politik in der Beurteilung der Dinge vor sich hergetrieben wird. Ich möchte jetzt hier meinen Tischnachbarn nicht angreifen, aber wenn ich mir anschaue, wie, weil wir gerade eben bei der Massentierhaltung und Schweinehaltung vor 50 Jahren waren, da standen in einer Schweinebucht auf dem bäuerlichen Familienbetrieb, den wir ja alle so idyllisch empfinden, auch 4 oder 5 Mastschweine. Und die hatten noch nicht einmal die 1,5 Quadratmeter Platz. Aber das wird so in der Gesellschaft als erstrebenswert, als idyllisch, romantisch betrachtet und wird in einem falschen Kontext gesehen zu dem, was vielleicht heute an anderen Stellen ja, eben halt fanden. Das Problem ist eine große Unwissenheit dessen, was passiert und die Politik letztendlich, ob jetzt aufgrund der Bewegung der Grünen oder auf eben Unwissenheit vor sich hergetrieben wird.
Eine richtige These von Befürwortern von Bio-Lebensmitteln und für 100% Bio ist ja der Wunsch oder die Aussage, wenn wir weniger Fleisch essen würden, würden unsere Flächen auch in biologischer Bewirtschaftung auch für uns vollkommen ausreichen. Das stimmt. Und ich persönlich würde auch gern weniger Fleisch essen. Und ich selber, wenn ich selber einkaufe und für mich zu Hause koche, was selten genug passiert, aber manchmal mache ich es, ich kaufe eigentlich nie Fleisch ein. Oder wenn, dann achte ich aufs Tierwohl-Label oder auf Bio. Aber wenn ich bei Eon in der Kantine bin, und dann ist ja das ganze Fleisch und ich habe schon einmal pauschal dafür bezahlt, dann bin ich auch schwach. Und das sage ich als eigentlich ein, ich halte mich für einen sehr rationalen Menschen und eher verstandesgesteuert und nicht instinktgesteuert. Und dennoch, wenn ich dann das Fleisch sehe, werde ich schwach. Und ich denke, das wird für einen Großteil unserer 82 Millionen Mitmenschen ja auch gelten. Und für die Milliarden anderen Mitmenschen auf dieser Welt, die auch eigentlich glücklicherweise auch Fortschritte in ihrem Leben schaffen und einen größeren Wohlstand haben. Das ist das Kernproblem. Wie schaffen wir es, gleichzeitig unseren Wohlstand zu steigern, aber das zu entkoppeln von Fleischverbrauch, Flächenverbrauch und steigenden Emissionen?
Müssen wir dauernd unseren Wohlstand steigern?
Uwe. Ja, das ist das Ziel eigentlich aller Menschen. Nur das ist ja per se auch nicht schlimm.
Ach, Entschuldigung, jetzt bin ich gleich noch.
Ja, das ist kein Problem, aber wir wollen ja noch einige.
Ja, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, aber die ist auch heute nicht neu. Letztendlich ist alles das, was wir jetzt gesehen haben, was Herr von Kanstein hier vorgeführt hat, doch Reaktion auf das Verbraucherverhalten. Der Verbraucher sitzen alles hier. Warum gehen wir als Verbraucher nicht hin, um Ihr Beispiel zu fragen? Und schränken den Fleischverbrauch auf die Hälfte ein.
Das ist richtig, es ist echt kein Fleisch. Es ist überhaupt kein Fleisch.
Warum tun wir das nicht? Warum schränken wir unseren Verbrauch von Nicht-Bio auf null ein?
Ja, vielen Dank. Ja,
alle, nicht nur Einzelne, alle. Und ja, dann geht das wirklich in den persönlichen Bereich hinein. Dann muss ich mehr von meinem Haushaltsgeld ausgeben für Ernährung. Und dazu ist nicht jeder bereit. Und es gibt Familien, wo ich definitiv weiß, dass sie auch wirtschaftlich nicht in der Lage sind, das höhere Geld auszugeben. Die einen wollen es nicht, die anderen können es nicht. Was tun wir, um alle Welt in dieselbe Richtung zu drängen?
Gut, Uwe. Vielen Dank. Ist uns natürlich allen klar. Nur hier im Raum machen das nur zwei Leute. Das ist aber in der ganzen Welt so.
Also ich wehre mich dagegen, dass die Politik etwas steuern soll, dass die Landwirtschaft alle schuld sind. Es sind wir Konsumenten. Wer saisonal und regional einkauft, der Jahreszeit entsprechend, der muss auch nicht teuer einkaufen, der kann vernünftig, ein Kilo Möhren kostet jetzt um diese Jahreszeit immer noch 1 Euro oder 1,50. Es ist doch einfach das, was wir draus machen. Und ich meine auch, dieser Verzicht auf Fleisch, der ist glaube ich gar nicht so das, was propagiert werden muss, sondern der Verzicht auf Fleisch, was so hergestellt wird, dass es einem schlecht werden muss davon. Dass Kühe mit Mais gefüttert werden, obwohl sie es nicht vertragen.
Ah, da ist ja Quatsch.
Ja, guck dir doch die Berichte aus Amerika an, wo die. Also da, ich spreche ja nicht von deutscher Produktion, ich spreche von der weltweiten Produktion.
Ja, auch in Amerika.
Es gibt genügend Beispiele, die einfach einen erschauern lassen. Und ich glaube, dass wenn man ein Viech, was gesund groß geworden ist, wenn man das mit Appetit essen kann, dann hat keiner was dagegen. Genauso fatal sind Gemüseproduktionen aus Spanien. Eine Tomate oder eine Erdbeere, die müsste 30 Euro kosten, wenn man das vernünftig nicht subventioniert kauft oder produziert. Also von daher, man kann es nicht nur am Fleisch festmachen, sondern auch an anderen Sachen.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zwei Fragen. Eine an die Landwirtschaft. Wie viel Prozent der Flächen, meint die Landwirtschaft, könnten für das Ziel der größten Artenvielfalt und größerer Biomasse denn hergegeben werden, wenn es denn der Verlust an Ertrag kompensiert wird? Aber in Relation zu den Flächenplänen, die es ja jetzt schon gibt. Wie viel mehr müsste dann noch wir als Steuerzahler dazu zahlen, damit wir ein Ziel für mehr Biodiversität erreichen können? Und an die Politik und an die Wähler wären wir offen für irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, die den Fleischkonsum stärker reduzieren, wie zum Beispiel der erhöhte Mehrwertsteuersatz.
Ich denke, das sind Themen, da könnten wir uns noch einen Tag lang diskutieren. So interessant das alles ist, aber aus guter Tradition sollten wir so langsam zu Ende kommen. weil wir ja alle um 13 Uhr zu Hause sein wollen und heute nicht die Rindersuppe, sondern den Abend zu essen. Ich will die Veranstaltung sicherlich abbrechen. Wenn es hier noch Wortmeldungen gibt, nehmen wir die noch. Ansonsten wäre meine Bitte, dass wir zu Ende kommen. Ich möchte noch Christoph.
Zu seiner letzten Sache, mal nur so eine Betrachtung. Wenn man die Kosten für die ganze Bürokratie in Brüssel, die jetzt für die deutsche Landwirtschaft aufgebracht wird, komplett streicht und das den Bauern austeilt und den Bauern das, was sie dafür kriegt, den Rest macht der grüne Wiese, würden die Bauern da super von leben können. Und wir bräuchten nicht uns auf den Feldern abzustrampeln, um da die Erträge, oder erträgliche Erträge für die einzelnen Familien versuchen zu erwirtschaften.
Die Landwirtschaft hat sich schon damit abgefunden, dass allein durch die landwirtschaftliche Produktion marktwirtschaftlich nicht mehr ein auskömmliches Einkommen erzielt werden kann, sondern dass es der Mehrwert ist, der dann für die Gesellschaft erzielt wird, durch Prämien.
Und wie gesagt, wenn man das mal umdrehen würde, bräuchten wir im Prinzip was gar nicht mehr zu wirtschaften, denn mit dem Geld, was da verschleudert wird für die Bürokratie, da könnten wir wahrscheinlich gut von leben.
Eine Sache ist leider bei dem Nitrat- und dem Wasserwerk nicht so richtig erwähnt worden. Ohne jede Bewertung ist bekannt, dass wir hier in Meerbusch schon Wasser an Krefeld liefern, weil die dort Probleme haben damit. Und das leider auf der Folie stand jetzt gar nicht, wie hoch der Anteil von Wasserwerken ist in Städten, die sich gegenseitig schon aushelfen mit brauchbarem, sauberem Wasser, was die Normen erfüllt. Das Zweite ist, dass wegen für Landwirtschaft Regenwaldholzen doch eher bekannt ist, dass in Südamerika Regenwald geholzt wird, um Gentechnik Soja anzubauen und eher nicht, um Bioprodukte anzubauen. Dass das auch nee, so
das
ist.
Auch nicht
also da stand jetzt, dass für mehr Ökolandbau Urwald geholzt wird. Mir ist eigentlich eher das Gegenteil bekannt, dass für Urwald geholzt wird für mehr Gensoja. Dass das umgekehrt auch so sein könnte, streite ich nicht, weiß ich nicht besser.
Dann muss man Deutschland als Gesamtmarkt sehen, der durch mehr Bio einen geringeren Selbstversorgungsgrad hat und als Markt als Ganzes gibt es dann einen größeren Eintrag, größere Importe. Und dieser Sog, der kann manchmal auf konventionellen Flächen abgedeckt werden. Auch dort gibt es ja höhere Ernteerträge und Zuwächse. Aber auch die Möglichkeiten für Menschen. Auch in Brasilien, Argentinien gibt es ein Bevölkerungswachstum. Und dann sieht einer, Europa hat einen Bedarf. Wenn ich hier etwas produziere, das nimmt der Weltmarkt auf, dann geht er in den Wald und fängt an, die Axt an die Bäume zu legen. Egal, ob es jetzt an Bio oder was auch immer in Deutschland liegt, sondern nur in der Gesamtheit betrachtet, dass hier ein Sog ist.
Ja,
gut. Ja, ich habe noch kurz die Einwände zu machen, da ist jetzt ja nicht drüber gesprochen, weil es ist auch ja nicht so, dass das Große, nur zum allgemeinen Verstehen, es wird ja hier gerade auch in Meerbusch immer riesen Theater gemacht, wenn die holländischen LKWs mit der Gülle kommen, die zumeist ja nicht die Gülle oder oft ja nicht in Holland holen, sondern es sind nur Spediteure, die aus Holland kommen. Da sage ich jetzt mal die Politik. Die Politik war ja damals, hat ja Gesetze verabschiedet, Biogasanlagen. Die Hälfte der Gülle, die da gerade ausgebracht wird, kommt aus Biogasanlagen. Da ist von der Politik gar nicht weitergedacht worden. Die Leute, die damals das wollten, Biogasanlagen mit Mais zu füllen, die schreien jetzt am lautesten dagegen. Monokultur und Mais ist aber meistens da, wo eine große Biogasanlage steht. Dann kommt alles, was reingeht, kommt auch hinten wieder raus. Das muss auch irgendwo im Feld aufgebracht. Sind auch wieder die gleichen Leute, die da schreien, was die Landwirtschaft da alles falsch macht und die bringt so viel Stickstoff. Also deswegen sage ich ja auch, die Politik sollte vielleicht auch mal länger denken und vielleicht auch nachher dafür gerade stehen. Nicht wie ich sage jetzt mal, unsere grünen Freunde, die jetzt damit natürlich überhaupt nichts mehr zu tun haben, ne? Die jetzt nur alles auf Bio haben. Da kriege ich immer so eine Krawatte. Das sind hier wieder die bösen Bauern, die da wieder die Umwelt verpesten.
Also Biogas kann ich verteidigen. Wenn man es so betrachtet, dass Mais halt die Pflanze ist in Deutschland, die Katastrophe, die am effizientesten Sonnenlicht bindet. Denn alles, was die Biogasanlagen machen, ist aus der Maispflanze die Energie und die Nährstoffe zu trennen. Die Energie ist im Gas und die nutzen wir zum Beispiel für mein Bio-Erdgas-Auto oder für Strom- und Wärmeproduktion und die Nährstoffe gehen wieder zurück. Eigentlich eine sehr elegante Sache im Vergleich zur Produktion von Nahrung für uns Menschen, wo wir die Energie für uns nehmen, um immer dicker zu werden. Und die Nährstoffe gehen ins Klo und werden mit weiterem Energieaufwand im Klärwerk dann wieder vernichtet. So gesehen.
Ich habe ja nichts gegen die Biogasanlage, nur man muss mit den Konsequenzen dann auch richtig umgehen. Wenn ich eine große Biogasanlage habe, die muss gefüttert werden, die wird mit Mais gefüttert, also habe ich Monokulturen da stehen. Und was hinten rauskommt, muss auch wieder auf dem Acker ausgebracht werden, also fahre ich Gülle. Man kann das dann nicht so verteufeln, wie es teilweise gemacht wird.
Ja, aber nur, wird nur mit Mais gefüttert, weil die halt besonders flächeneffizient ist.
Ja, ist so, ja.
Und von der Artenvielfalt, Anzahl aller Kulturen über Größe der Flächen, stehen wir heute nicht schlechter da als vor 30 Jahren. Wir haben mehr Silomais, aber dafür sind manche Getreidesorten weniger geworden. Früher hat ja auch keiner von einer Verweizung der Landschaft gesprochen. Weil man beim Radfahren nicht über den Weizen rübergucken konnte, da hat er nicht gesperrt.
Aber Heinrich hat sich nicht gegen das System der Biogasanlage gewendet, sondern gegen die Menschen, die darüber teufeln, dass das Zeug ausgefahren wird.
Richtig.
Ganz herzlichen Dank.